So, hallo und herzlich willkommen zu meiner ersten Miasmen-Folge seit langer, langer Zeit. Ich freue mich sehr, dass wir das Thema nochmal aufgreifen, auch wenn das natürlich so ein bisschen so ein Nerd-Thema ist. Deshalb habe ich das auch so ein bisschen rausgelassen, weil ich glaube, wenn man so als unbedarfter Laie so ein bisschen in so einen Homöopathie-Podcast reinhört, gut, nach 460 Folgen ist man wahrscheinlich keiner mehr. Aber ist man doch, sag ich mal, nur mäßig interessiert daran, in die Tiefen der komplizierten Grundlagen einzusteigen von dem Jasmin. Deshalb habe ich gedacht, wir peppen das ein bisschen auf. Ich habe wieder ein paar Gäste eingeladen. Ich weiß noch nicht, wie gut das alles klappt. Und ich verspreche da mal noch nichts, ne? Viele Zusagen, aber wir müssen auch Termine finden, uns dann auch aufnehmen und so weiter. Also mal gucken, wie das nachher klappt. Vielleicht kommen die Folgen dann ein bisschen unregelmäßig die nächste Zeit. Aber einerseits haben wir da dann immer auch mal wieder noch ein paar andere Sachen und besprechen die Leute, die wir kennenlernen und wie die zur Homöopathie gekommen sind. Da ist nicht ganz so trocken. Und auf der anderen Seite werden wir natürlich auch nicht in die absoluten Tiefen einsteigen und jetzt irgendwelche miasmatischen Analysen machen. Ich werde, wenn alles klappt, 4 Folgen machen, wie wir das auch schon mal hatten. Ein Miasma, wie es sich in bestimmten Situationen verhält. Und wir haben ja auf mehrfachen Wunsch damals das Thema Beziehungen genommen, also wie sich die verschiedenen Miasmen in Beziehungen verhalten. Das ist, glaube ich, auch ein Thema, wo man wirklich das anschaulich gut darlegen kann. Und deshalb denke ich, so eine gute Reihe. Aber die laienfreundlicheren Themen, die werden dann erst wieder nach dem Sommer stattfinden. Genau. Im Moment sind auch keine Kongresse mehr geplant. Also wer davon auch die genug hatte und dachte, mein Gott, wenn er noch auf irgendeinen Kongress fährt, also dann abonniere ich einen der anderen Homöopathie-Kanäle, der darf beruhigt sein. Das wird jetzt in dieses Jahr, soweit ich das sehe, nicht mehr stattfinden. Genau. So, dass wir jetzt da mal feuchtfröhlich loslegen mit den Miasmen-Themen. Und ich werde heute eine kleine Einführung machen in die Miasmen. Aber nicht von den ganzen Grundlagen her, weil es gibt's alles im Podcast schon. Das ist auch zeitlos. Also das hat sich jetzt insofern auch nicht verändert. Sondern ich habe gedacht, okay, womit könnten wir nochmal einsteigen, dass wir auch vielleicht für Leute, die jetzt keine Lust haben, den ganzen Podcast durchsuchen und die alten Folgen nochmal hören. So einen oberflächlichen Einstieg. Na, wie könnte uns der gelingen? Und ich habe einfach mal das provokante Thema des Titels genommen, brauchen wir Miasmen überhaupt in der Homöopathie? So. Ist natürlich eine rhetorische Frage für mich, ist aber gar nicht so eine rhetorische Frage auf die gesamte Homöopathie-Community gesehen. Vielleicht da vorweg, eine Spaltung ist ein großer Teil der homöopathischen Kernessenz. Ne? Da will ich zu viel drauf eingehen. Das ist bei vielen Sachen so, dass wir uns nicht immer einer Meinung sind als Menschheit. Warum sollte das bei der Homöopathie anders sein? Ich finde, wenn jeder sein Bestes gibt für die Heilung des Patienten, ist das auch in Ordnung, ne? Und manche Methoden werden sich durchsetzen, andere nicht, ne? Die Kent'sche Methode zur Patientenbehandlung ist jetzt 100 Jahre alt. Die Behandlung von Hahnemann 270, ne? Das sind Methoden, die sich durchgesetzt haben. Die Leute, die nach großen Koryphäen aus den 60er, 70er, 80er Jahren arbeiten, ne? Haben eine große Hochzeit der Homöopathie mit aufgebaut und erfahren. Ne? Und ich denke, jetzt gibt es auch nach dieser großen Blütezeit so ein bisschen ein Besinnen darauf, was funktioniert nicht, was können wir, wo ist auch unser Platz und so weiter. Und ich persönlich habe ja die Miasmen gelernt bei Dr. Hughes, jemand, der aus Indien kommt und ja nach Kent arbeitet. Das heißt, das ist eigentlich eine amerikanisch-indische Art zu arbeiten, die ich habe, die natürlich ursprünglich von Hahnemann stammt, von wo auch sonst, aber die diese Reise einmal um die Welt gemacht hat und dann wieder zurück in die Schweiz. Die typische Schweizer Art, Homöopathie zu machen, ist ein bisschen was anderes. Und da sind die Miasmen Hauptbestandteil. Und ich habe das, wer das nochmal hören möchte, ich habe das im Krebskongress auch schon mal eingeordnet, dass ich glaube, dass wir bei Amerika und Indien immer so ein bisschen im Kopf behalten müssen und explizit da, wo Dr. Hughes gearbeitet hat, dass das eine andere Art ist, mit dem Patienten zu arbeiten und deshalb auch eine andere Methode erforderlich ist. Wenn ich zum Beispiel wie in Indien nicht gezwungenermaßen die Sprache spreche oder sogar ziemlich häufig die Sprache nicht spreche, sondern auf Dolmetscher angewiesen bin, ist es logisch, dass sich eine Behandlungsmethode durchgesetzt hat, über die Hughes-Methode, die sehr stark auf Beobachtung, Verhalten und Art und Weise, wie der Patient redet, die Ähnlichkeit und die Individualität herauszufinden versuche. Das macht Sinn, ne? Weil ich habe keine Zeit für 4 Stunden Anamnese, ich habe auch keine Zeit für 4 Stunden Repertorisation, ne? Ich habe 100 Patienten am Tag. Und denen muss ich irgendwie gerecht werden, diesen Themen. Wir haben das gesehen beim Pradeep, der im Krebskongress war und eigentlich Anamnesen macht innerhalb von 1 Minute, 2 Minuten. Das ist ja hier in der Schweiz unvorstellbar, dass ich nach 2 Minuten eine Mittel entscheide. Wobei ich dann oft denke, ja, also er irrt sich nach 2 Minuten oder hat Erfolg. Ne? Ich habe manchmal 1 Stunde und ich weiß auch nicht, ob ich dann manchmal mehr Erfolg habe als er. Weil wenn man jeden Tag 100 Patienten sieht und in 2 Minuten mehrheitlich aufs richtige Mittel kommt, dann stellt es natürlich auch immer wieder so ein bisschen in Frage, was an der 4 Stunden Anamnese ist besser. Das kann man jetzt lange drüber reden, aber das, finde ich, sollte man immer im Hinterkopf behalten, wenn wir auch die Miasmenart von Dr. Hughes verstehen wollen. Weil die Miasmenart ist in der Art, wie ich sie benutze, eine großartige Hilfe, schnell auf ein ähnliches Mittel zu kommen. Es ist sozusagen eine Art Abkürzung. Und deshalb würde ich gerade da mit beiden Beinen reinspringen, wofür brauchen wir Homöopathie? Brauchen wir es überhaupt? Es ist umstritten, gibt viele Meinungen, gibt Leute, die schaffen ohne Miasmen, ja, ohne Homöopathie auch, ne? Schaffen ohne Miasmen, andere schaffen mit, ich weiß nicht, was, 16 Miasmen, ne? Andere haben ganz andere Einteilungen, bei anderen sind dann wieder die also Einteilung anders, ne? Und aus heutiger Sicht ist das auch etwas, was medizinisch auch schwierig einzuordnen ist, wo es das gibt, ne? Am ehesten finden wir das, haben wir mit der Frau Dr. Schnittger, Susanne Schnittger auch schon besprochen, am ehesten findet man eigentlich die Miasmen in der Epigenetik. Oder, wie wir es mit dem Josef Karl Grasbräunner auch schon mal besprochen haben, das Reaktionsmuster der Lebenskraft. Und das finde ich eigentlich der schönste Begriff, um sich unter dem Miasmen irgendwas vorzustellen. Und das Reaktionsmuster, ne, ist natürlich erstmal ein individuelles, ne, das individuelle Reaktionsmuster der Lebenskraft, wenn sie unter Druck gekommen ist, wird ja abgebildet durch die Arzneimittel. Ne. Das heißt, die Miasmen sind eigentlich eine gröbere Einteilung dieser Individualitäten. Also man kann sich das wo vorstellen, wenn man jetzt wie wir mit 4 Miasmen arbeitet, dann haben wir wie riesige Container, ne, wo die Arzneimittel eingeteilt sind und die Arzneimittel dann in diesen verschiedenen Containern auftauchen mit Schwerpunkten. Ne, diese 4 Miasmen, die heißen jetzt bei uns psorisch, psychotisch, tuberkular und syphilitisch. Ihr werdet das immer mal wieder anders finden. Und das müsst ihr euch vorstellen, wie 4 große Container. Und dann gibt es bestimmte Mittel, die sind hauptsächlich psorisch. Dann gibt es Mittel, die sind hauptsächlich psychotisch-tuberkular. Dann gibt es Arzneimittel, die in alle Miasmen, aber auch verschiedenen Schwerpunkten und so weiter. Ne? Also die Mittel kann man eigentlich, also sagen wir, oder andersrum, diese Container sind so groß, dass eigentlich alle Arzneimittel dort irgendwo einen Platz finden. Und ich weiß nicht, ob ihr dieses Spiel kennt, Wer bin ich? Das ist so ein Kinderspiel, wo man herausfinden muss, welche Karte hat der andere anhand von gewissen Individualitäten. Also das ist so ein Spiel, da kann man so verschiedene Klappen runter machen und muss eigentlich über das Aussieben von Symptomen herausfinden, welche Karte der andere hat. Also guckt euch das sonst mal an, Wer bin ich? Im YouTube, ne, wenn ihr es nicht kennt. Da kann man zum Beispiel fragen, hat dein Mann eine Brille? Ne, und dann sagt man ja oder nein. Und wenn er jetzt ja sagt, ja, mein Mann hat eine Brille, dann klappt man alle runter, die keine Brille haben. Und so kommt man irgendwie am Schluss zum richtigen Menschen. Und eigentlich ist ja Homöopathie auf eine sehr vereinfachte Art und Weise auch das. Ne? Sind Sie ein perfektionistischer Typ oder ein chaotischer Typ? Nein, ich bin Perfektionist. Also klappt man alle Mittel, die einen starken Hang zur Chaotik haben, runter. Ne? In der Hoffnung, dass am Schluss ein Mittel übrig bleibt. Und zwar, dass man dann das Ähnlichste hat zu all diesen, ne? Also ähnlich zu Brille, ähnlich zu Perfektionismus, ähnlich zu Bart, ähnlich zu graue Haare, so, ne? Um bei dem Spiel zu bleiben. So. Und die Miasmen haben ja dann, weil es nur 4 Container sind, offensichtlich grobe Einteilungen. Ne? Ich gehe da mal ganz kurz drauf ein, sonst nochmal an der Stelle, ne, erwähnt, ehe die alten Folgen nochmal hören, damit ihr ein bisschen drin seid. Ne? Bei Psora haben wir zum Beispiel ein großes Thema mit Reiz und Empfindlichkeit und Lust, ne, und Gier und Rötung und Schwellung und so weiter. Ne? Das heißt, alle Mittel, die das als Hauptthema haben, diese Themen, ne, in der großen Box vom Psora, die sind dann hochgradig psorisch. Ich hoffe, ihr könnt mir noch folgen. Das heißt, wir haben mit diesen Miasmen eine Art von Einteilung, die uns einerseits erlaubt, den Patienten relativ schnell einzuteilen. Ne? Ist ein empfindlicher, schnell gereizter, leicht beleidigter, empfindlicher Patient, dann gehört er in die eine Schachtel. Ist ein blockierter, introvertierter, zurückhaltender, stiller, fixierter Typ, gehört in eine andere Kiste. Ist ein wechselhafter, widersprüchlicher, schnell erschöpfter, rastloser, unzufriedener Patient, gehört in eine andere Kiste. Ist ein destruktiver oder ein abgelöschter, apathischer, empathieloser, asozialer Patient, gehört in eine andere Kiste. So, ne? Und das natürlich ein bisschen ausführlicher, als ich das jetzt mache, aber als grob. Ne? Und am Schluss, wenn der Patient vor mir sitzt, dann kann ich mit dem Use Miasmatic, ne, so müsst ihr euch das vorstellen, Patient sitzt rein und ich kann mit der Use Miasmatic, wenn ich das gut gelernt habe, innerhalb von ein paar Minuten sagen, ist dieser Patient als Mensch vom Verhalten, Aussehen und Körperbau und so weiter, welches Miasma ist er? Natürlich oberflächlich, logischerweise nach ein paar Minuten. Ne? Plus, ich kann auch seine Beschwerde relativ schnell danach einteilen. Ne? Was haben Sie Husten? Okay, und wie ist der trocken, feucht und so weiter? Ne? Anhand von so Fragen kann ich relativ schnell eine miasmatische Grobeinschätzung machen. So. Und was hilft mir das? Das hilft mir Folgendes, dass ich so relativ schnell auch in den Kern von so einem Patienten kommen kann. Das ist jetzt nochmal, ne, in der Schweiz vielleicht gar nicht nötig. Ich habe ja hier theoretisch Zeit. Ich habe ja nicht 100 Patienten am Tag. Ich kann ja 2 Stunden Anamnese machen. Das verbietet mir ja keiner. Und schreibt mir auch keiner vor, dass ich nach 5 Minuten fertig sein soll. Ne? Aber die Art und Weise, wie wir es gelernt haben, ermöglicht dadurch sehr kurze Anamnesen oder, wie ich es benutze, in sehr kurzer Zeit im Kern des Patienten zu sein. Ne? Jeder, der schon mal Praktikant war bei mir, der weiß das. Oft sind wir mit 3, 4 Fragen durch diese Methode im Kern vom Patienten. Und der Patient empfindet es sogar manchmal als Art, na, sagen wir mal, eine Hellseherei oder ich weiß auch nicht was, ne, wo er sagt, wie kommen Sie jetzt da auf das? Ne? Oder dass der merkt nach 2, 3 Sätzen, wir sind schon im Kern seines Problems angekommen und hängen nicht nach 20 Minuten immer noch bei irgendwie seinen Hautbeschwerden rum. Und die Miasmen sind ein Tool davon, ne, um die genau das zu erreichen, schnell im Kern der Thematik vom Patienten zu sein. Ich gehe mal ganz kurz darauf ein, dass das natürlich auch einen Schwachpunkt gibt, ne, wenn man da ungeübt drin ist oder wenn man dann vielleicht unter Druck gerät oder so, dann trifft man unter Umständen vorschnelle Entscheidungen und lässt auch Mittel raus, die man dann nicht so auf der Festplatte hat, weil man jetzt nicht Zeit hat, noch zu repertorisieren und zu gucken, habe ich vielleicht noch ein etwas selteneres Mittel verpasst. Aber eben dieses Tool ermöglicht mir relativ schnell, den Patienten einzuschätzen in seiner akuten Situation wie auch in seiner chronischen Situation und damit habe ich eigentlich wie eine Vorselektion. Ne? Gehört der Patient eher in die eine Kiste, in die andere? Auch zum Beispiel, wenn man relativ schnell merkt, der Patient gehört in alle 4 Kisten, ne? Dann kann man ja denken, ja gut, wozu brauche ich dann das? Ne? Aber auch das ist eben eine Aussage, weil wenn der Patient mit seinen Beschwerden so eine Brandbreite abdeckt, dass er alle 4 Miasmen abdeckt oder vielleicht bei anderen Miasmensystemen sogar mehrere, ne, selbst 16 Miasmen abdeckt, wenn das überhaupt geht, käme ich jetzt zu wenig aus, ne, dann sagt das eben bei mir auch was über die Mittel aus. Ne, weil je mehr Miasmen ein Patient abdeckt, desto mehr braucht er eben auch ein Arzneimittel, was auch alle 4 Miasmen abdeckt. Also auch das ist eine Hilfe zu sehen, wie breit deckt derjenige eigentlich miasmatische Themen ab. Ist der hauptsächlich psorisch und wenn man nachfragt, dann innerhalb der Stunde, 1,5 Stunden Anamnese, kommt immer noch mehr Psora raus, dann weiß ich, okay, das Mittel muss einfach antipsorisch sein. Und das schränkt das mir ein, weil es gibt genug Mittel, die nicht eben antipsorisch sind und schon gar nicht hauptsächlich. Und das ist einfach eine Vereinfachung des Auffinden des Patienten ähnlichste Mittel. Nochmal, letzte Mal erwähne ich das, weil eben dann unter Umständen in Indien nicht die Zeit war, das jetzt 1 Stunde lang zu erfragen, sondern man eben vielleicht 5 Minuten Zeit hatte und man ja auch zum Ergebnis kommen muss, was hilft. Und da bietet die Miasmatik schon mal von der Technik her, also von der Möglichkeit her, den Patienten einzuteilen, ein großes Plus. Jetzt kann man natürlich sagen, ja toll, wenn die Einteilung so ein bisschen willkürlich ist, ne? Denn es spielt ja eigentlich keine Rolle, wie ich das jetzt nenne. Dann kann ich das ja blau, grün, gelb und lilanes Miasma nennen. Und natürlich, so wie ich das jetzt gerade erklärt habe, wenn ich diese Einteilung nach dem mache, dann könnte ich das natürlich willkürlich einteilen. Ne? Und dann könnte ich einfach sagen, ja, der ist ein blaues Miasma und dazu gehören die Mittel, die blau in der Farbe drin haben. Aber diese Miasmen sind ja aufgrund von Hahnemanns Erkenntnissen gewachsen, dass es dort Arten von Krankheiten gibt, die sich eben in diesem Reaktionsmuster wiederfinden. Man weiß eigentlich heute, dass die Idee von ihm, dass sozusagen gewisse Krankheiten diese Miasmen auslösen, also wenn man mal eine Tuberkulose hatte, dass man hinterher dann tuberkular ist, dass sich das nicht durchgesetzt hat. Das war schon relativ schnell klar, ne? Und dass auch nicht jeder Patient, der eine Tuberkulose in der Familie hat oder selber hat, nachher tuberkulare Beschwerden hat. Das ist ja in der Homöopathie aber nie so einfach, sondern es geht ja ums Ähnlichkeitsgesetz. Das heißt, wenn die Patientenfamilie eine Art und Weise von einer Krankheit hatte, ne? Wir erinnern uns an Reaktionsmuster, also eine, sagen wir jetzt mal, ne, eine psorische Art von Tuberkulose hatte. Ne? Dann ist das, wie die Art und Weise ist der Krankheit, das Entscheidende und nicht der Name. Das macht auch total Sinn, weil Hahnemann kannte ja gar nicht so viele Krankheitsnamen, wie wir heute kennen. Na, dann würde er sich wahrscheinlich mit seinen Krankheitsnamen irgendwie die Karten legen und hätte auch 400 Miasmen. Ich glaube aber nicht, dass Hahnemann so funktioniert hat, weil er hat auf keiner Ebene so funktioniert und die chronischen Krankheiten hat er ja nach wie vor abgeleitet. Er hat ja diese ganzen Sachen als Homöopath beobachtet und hat ja gesehen, dass es bestimmte Arten und Weisen gibt, wie sich Krankheiten zeigen. Also er hat ja nicht gesagt, wenn jemand Tripper hat, kriegt der andere auch Tripper. Ne? Er hat gesagt, wenn er sieht, wie sich der Tripper nachher in der Art und Weise im Körper ausbreitet, dann sind das tripperartige Erkrankungen. Und er fand, dass bestimmte Arten von Krankheiten sich auch tripperartig im Körper vermehren, ohne dass sie Tripper sind. Ne? Er hat zum Beispiel gemerkt, dass bestimmte Hautbeschwerden sich so verhalten oder Gelenkbeschwerden oder auch Herzbeschwerden oder. Ne? Dass bestimmte Sachen, wo wir heute dann wieder eine separate Diagnose für haben, aber er hat das beobachtet und gesagt, guck, das verarbeitet sich tripperartig, das ist wie Kretze und das ist wie ein syphilitischer Verlauf, so. Und diese Verläufe zu beurteilen, hat nachher eben daraus nicht eine willkürliche Einteilung gemacht in Farben. Auch wenn die Namen überholt sind, stehen sie doch für eine Art und Weise, wie sich Krankheiten zeigen. Also wir haben das bei der Psora schon ein bisschen gesehen. Rötung, Schwellung, Juckreiz, Hitze. Ne? Das ist ja nicht eine willkürliche Einteilung, sondern das ist ja eine ganz bestimmte Art und Weise, wie sich Krankheiten zeigen. Oder beim Tuberkularen, die sich abwechselnden Krankheiten. Wird der Hautausschlag besser, kommt der Darm. Wird der Darm besser, kommt wieder die Hautausschläge. Oder die wandern von einem Ort zum anderen. Das hat ja denn nichts zu tun mit Rötung, Hitze, Schwellung. Also insofern kann man jetzt gewisse Krankheitsverläufe ziemlich präzise in diesem Miasmen einteilen und auch Charakterthemen damit verbinden, was schon fast was Psychosomatisches hat. Dass man sagt, wenn jemand unter Hitze, Rötung, Schwellung, Juckreiz leidet, hat er oft auch adäquate Themen im Gemüt. Und das ist ziemlich stringent. Insofern ist es jetzt nicht einfach nur eine willkürliche Einteilung, sondern eine sehr spezifische Einteilung aufgrund der Arten, wie bestimmte Krankheitsmuster aufgetreten sind. Und deshalb kommen wir wieder auf diese Reaktion der Lebenskraft, das Muster, Reaktionsmuster der Lebenskraft. Das finde ich wirklich den schönsten Begriff für Miasmen im heutigen Deutsch, dass man es auch wirklich versteht. So, machen wir eine kleine Zäsur. Ich hoffe, ihr seid mir bis dahin, könntet ihr mir folgen. Also wofür braucht es Miasmen? Es ist neben vielen anderen Sachen. Ne? Wir haben jetzt mal eins beleuchtet. Es ist ein wahnsinnig gutes Tool zur Auffindung des ähnlichsten Mittels auf eine sehr schnelle Art und hat dabei auch viele andere therapeutische Vorteile, die jetzt der Patient nicht so nutzen kann, aber der Therapeut. Zum Beispiel, wenn ich ein neues Mittel lerne, kann ich das in diese Muster einfügen. Das heißt, neue Mittel bleiben mir schneller im Kopf. Dann kann ich auch Fallverläufe danach beurteilen. Ich kann Folgekonsultationen danach beurteilen. Ich kann auch die Patientenanamnese und die Blutsverwandtschaft danach beurteilen und Rückschlüsse ziehen auf das, die sich sehr oft bestätigen. Bis dahin, dass ich auch bestimmte Reaktionen auf Dinge vorhersagen kann mit einer, also keiner hundertprozentigen Wahrscheinlichkeit, aber einer großen Wahrscheinlichkeit und einer großen Treffsicherheit, was die Sachen auch sehr valide macht. Also sehr oft ist es so, dass wenn man bei einem psychotischen Patienten prophezeien würde, wie es dem nach einer Operation geht, läge man richtig. Während beim psorischen Patienten die Operationskomplikationen A ganz eine andere sind und B deutlich seltener auftreten. Und so weiter und so fort. Ne? Das heißt, diese Themen passen dann auch wieder in sich stimmig zu der Grundtendenz dieser Miasmen. Wir haben das an der SAI mit der Ausbildung sehr intensiv. Deswegen werde ich auch einige von der SAI einladen, noch ein bisschen über sich zu sprechen. Und wir kommen auch ganz konkret auf Patiententhemen in der Podcast-Reihe. Das würde ich auch nochmal gucken, was gibt es eigentlich für Vorteile? Macht das überhaupt Sinn, dass ich das als Patient weiß oder soll ich das weglassen? Soll ich mir ein Studium vielleicht auch suchen, wo Miasmen Teil davon sind oder nicht? Macht es Sinn, wenn ich Miasmen nicht kenne, das hinterher noch zu studieren, ne, als Therapeut, oder soll ich es lieber weglassen? Ne? Also wir werden versuchen, da auf verschiedene Sachen nur einzugehen und auch Aspekte zu beleuchten, die die Miasmatik aus meiner Sicht so besonders macht. Genau, so dass ich hoffe, dass für jeden irgendwie in dieser Folge was dabei, in den nächsten Episoden was dabei ist und wir uns da mit diesem Thema ein bisschen vertiefen können. Ich möchte heute noch auf einen ganz besonderen Aspekt noch am Ende eingehen, und zwar, dass aus meiner Sicht die miasmatische Behandlung und die Betrachtungsweise in dieser Art eben neben dem, was wir eben besprochen haben, auch ein ganz wichtiger Faktor ist, wenn wir Krankheiten haben, die angeboren sind. Oft haben wir bei angeborenen Krankheiten nicht die klassischen Konstitutionsmerkmale oder akuten Erkrankungsmerkmale, die wir haben. Und wir befinden uns ja eigentlich von Beginn des Lebens auf eine Art Unheilbarkeit. Gerade wenn die schwere Krankheiten angeborener Natur sind, sind die auch nicht heilbar. Das heißt, der Patient ist eigentlich mit so einer Last bereits geboren. Und da finde ich zum Beispiel sehr beeindruckend, wenn man ja keine klassische Krankheit hat, wie mein Hund ist gestorben und seither habe ich Kopfschmerzen, oder ich war zu lange in der Sonne und seither habe ich Ohrenschmerzen, oder ich bin immer noch nachtragend mit meiner Mutter und habe deswegen Gelenkbeschwerden seit 20 Jahren, oder ich habe die Trennung von meinem Freund nicht verarbeitet, deshalb habe ich jetzt Migräne, oder seit der Impfung habe ich wandernde Gelenkschmerzen. Also diese klassischen Krankheiten, die wir ja 90% in der Praxis haben, die sind ja über die Art und Weise des Ähnlichkeitsgesetzes, also sagen wir mal, theoretisch gut behandelbar. Man muss natürlich immer das richtige Mittel finden, aber von der Theorie gut behandelbar. Während ja diese angeborenen Beschwerden, wenn jetzt keine großen Schwangerschaftsprobleme, Geburtsprobleme oder irgendwas einen klaren Auslöser bringt, sondern wie eigentlich ein genetischer Defekt ist, dann ist auch diese Miasmentheorie oft die einzige, die überhaupt eine Erklärung bietet, wenn man nicht in weit esoterische Gebiete vordringen will oder in tief genetische oder nachher unter Umständen auch in philosophische oder karmische. Insofern sind die Miasmen dort eine recht bodenständige, verhältnismäßig zu den anderen, eine recht bodenständige Erklärung, die oft sehr passt. Also wenn man kann auch diese angeborenen Schwierigkeiten in bestimmte Miasmen einteilen, so wie eben alles, und kann daraus eine Erkenntnis ableiten, die sehr oft dann sich in der Familienanamnese, also den Blutsverwandtschaften, wiederfindet und sich dann auch in den Krankheiten, die dieses Kind ausprägt, wiederfindet. Wir haben das zum Beispiel gehört mit dem Stefan Kressibucher zusammen, wenn er die Patienten behandelt von den Trisomie 21 Kindern, die ganz spezifische Probleme auch haben über diesen Chromosomendefekt. Und dort ist zum Beispiel eine miasmatische Begleittherapie sehr, sehr wichtig, weil wir oft sonst wenig Symptome haben, weil der Patient ja nicht Krankheiten hat aufgrund seiner Art zu leben oder Charakterschwierigkeiten und so weiter. Das kann natürlich im Laufe des Lebens trotzdem sein, aber primär ist das nicht so. Und wenn wir eben davon ausgehen, dass diese Miasmen eben, so wie wir sie verstehen, auch eine vererbte Lebenskraftreaktion ist, dann ist das natürlich auch was tief Biologisches. Also Verhaltensmuster oder Reaktionsmuster von biologischen Strukturen sind ja immer irgendwie vererbt, ehrlich gesagt. Also es gibt ja keine biologische Struktur, wenn wir bei Instinkten sind oder auch Organreaktionsmuster oder. Also auch die Individualität ist ja irgendwo eine Weiterführung dessen, was vorher war, biologisch gesehen. Insofern ist dieser Vererbungsgedanke auch gar nicht so weit hergeholt. Und wir haben das schön damals mit der Bönninghausen Akademie besprochen, die gesagt hat, das Bild gegeben hat, diese Miasmen sind eigentlich der Boden, auf dem Dinge wachsen. Habe ich einen psorischen Boden, wachsen da andere Pflanzen sehr gut drauf, habe ich einen psychotischen Boden, wachsen da wieder andere Pflanzen drauf und andere verkümmern. Und was ich eben gesehen habe, weswegen ich Miasmen auch so gut finde, wir haben damit einen Langzeitkontrolleffekt. Wir können nämlich über Jahre sehen, dass wir diesen Boden anders, also dass der sich verändert. Ich habe das immer wieder, dass Patienten über längere Zeit mit psychotischen Problemen kommen und dann nach einer antipsychotischen Therapie, wie man so schön sagt, aber im Prinzip wählt man halt das ähnlichste Mittel, ne, und das ist, damit ist dann die Psychose auch abgedeckt. Also jedes Mittel, was diese psychotischen Probleme des Patienten abdeckt, wirken natürlich auch antipsychotisch. Ne, also das ist jetzt nichts anderes, als was man in der Praxis macht. Also auch die Leute, die jetzt nicht mit Miasmen arbeiten, machen eine antipsychotische Therapie, wenn sie korrekt arbeiten. Und dann werden die Beschwerden milder, seltener, kürzer und selbstlimitierend, was psorisch meint, ne, in unserem Miasmenbegriff. Und das ist etwas, was man mit dem Miasmen vielleicht nicht obligatorisch braucht, aber eine sehr große Hilfe ist, die Sachen objektiv einzuordnen und den Fallverlauf damit auch für den Patienten nachvollziehbar machen. Ne, dass man schaut, so haben sie, da sind sie gestartet, so waren die Krankheiten vor 2 Jahren, im Verlauf sind sie so geworden und jetzt sind sie so. Natürlich, sie haben immer noch ein bisschen Schnupfen und Halsweh, aber nur noch 2-mal im Jahr und das ist selbstlimitierend. Das ist da, wo wir hinwollen. Das ist eine klare Verbesserung im Vergleich zu vorher, wo sie, wenn sie mal Sinusitis hatten, 6 Wochen Sinusitis hatten und das dann oft übergegangen ist in eine Bronchitis. Also insofern ist die Miasmatik, dieses Hintendran, also ein bisschen mehr auch hintendran von der Genetik oder von der Biologie her aus zu verstehen, den Fall, hilft einem auch auf einer Metaebene den Überblick zu behalten und zu verstehen, mit welchem Boden habe ich es da zu tun, was sind meine langfristigen Ziele und wie kann ich den Patienten auch immer wieder einordnen nach meinen Mitteln, wie es gelaufen ist oder wie kann ich arbeiten, wenn ich auch mal Zwischenphasen habe, wo ich nicht so viele Symptome habe, aber die Miasmatik, also der Boden des Patienten, ja, wie klar ist. Also ganz direkt gesagt, gibt es manchmal Phasen, da hat man sehr wenig Symptome und weiß nicht so genau, was machen. Man hat aber immer noch Diagnosen, die einen irgendwie dazu bringen, was machen zu müssen. Also der Patient ist auch nicht gesund. Aber die Fülle an Symptomen ist stark zurückgegangen über 2, 3 gute Verschreibungen. Und dann sozusagen ein Mittel zu geben, was sich auch bewährt hat, also eine Art bewährte Indikation bei miasmatischen Tendenzen mit 1, 2, 3 Symptomen, das angelehnt. Das ist immer wieder erstaunlich, was dann geht. Ne? So eine Nosode zum Beispiel oder ein großes Konstitutionsmittel, was passt, so in so eine Phase reinzugeben, wo der Patient länger nichts mehr hatte, aber auch noch nicht ganz gesund ist. Das sind dann wieder Sachen, die vielleicht auch über andere Methoden sehr gut ohne Miasmen verschrieben werden können, aber ich finde das unglaublich leicht in der Praxis, den Überblick zu behalten, immer zu wissen, was ich machen kann und auch durch die Miasmatik immer ein Ass im Ärmel zu haben, wenn das ähnlichste Mittel mal nicht wirkt. Genau. Abschließend muss man natürlich nochmal sagen, dass da auch Grenzen sind und dass wir eigentlich intern in der Homöopathie davon ausgehen, dass die Reaktionsmuster der Patienten nicht heilbar sind. Na, oder direkt gesagt, wenn man die Miasmen als so diesen Boden, auf dem Krankheiten bestehen, nimmt als etwas Substanzielles, dann sind sie nicht heilbar aus der Theorie heraus. Ne? Sondern man redet dann davon, dass sie sich passiv geschaltet haben und redet dann vom latenten Miasma, das nicht aktive und das aktive Miasma. Und das kann man eben sehen, dass der Patient zum Beispiel mit dem aktiven Miasma kommt von der Psychose und seit Jahren immer wieder Krankheiten in der Art von dieser psychotischen Erkrankung macht. Und nach längerer Therapie mit dem ähnlichsten Mittel ändert sich das, die Psychose wird dann latent. Und dann zeigt sich ein anderes Miasma oder im günstigsten Fall keins. Aber wir reden nicht von Heilung, weil es sehr gut sein kann, dass dann durch eine Impfung, Operation, Unfall, durch ein Liebeskummer, Trennung, sich auch dieses Miasma natürlich wieder aktivieren kann, weil es eben latent dann vorhanden ist. Und gerade wenn der Auslöser das schon mal hochgeholt hat, ne, Warzenoperation war in der Kindheit schon der Auslöser für einen Anfang des psychotischen Miasmas. Man guckt den Familienhintergrund und sieht, ja, hat er auch nicht gestohlen, das ist da klar auf der Vaterseite zu sehen, dann peppelt man den Jungen wieder auf und dann ist er, keine Ahnung was, 21, macht eine Schönheits-OP und entfernt 2 Muttermale und dann beginnt die psychotische Reise wieder von vorne. Reise ist auch ein guter Stichpunkt. Wer darüber mehr lesen will und nicht nur hören will, wobei es gibt ja auch ein Hörbuch, ne? Reise einer Krankheit von Dr. Hughes. Das aus meiner Sicht aktuell und beste und ich glaube immer noch einzige Buch zu den Hughes-Miasmen, wo man das auch nachlesen kann, ist nachher ein bisschen diffiziler. Also vielleicht nicht für Laien geeignet, alles in der Tiefe dann zu erfassen. Aber es gibt immer Einleitungstexte im Fließtext über Miasmen, die sehr einfach geschrieben sind, die man gut nachvollziehen kann. Und man sich dann diese anschließenden Tabellen kann man überspringen und ein bisschen sparen. Also insofern, diese ganze Idee der Reise einer Krankheit von innen nach außen, von oben nach unten, von neu nach alt und so weiter, auch die hierischen Heilungsregeln, die wir länger nicht mehr besprochen haben im Podcast, sind dann sehr gut auch innerhalb der Miasmatik zu beobachten, zu beurteilen. Und wir haben einfach nicht nur ein tolles Tool mit den Miasmen, um die Arzneimittel aufzufinden, neue zu lernen, Arzneimittel auch tiefer zu verstehen und eine Art von Einteilung zu haben für den Patienten und für die Arzneimittel, sondern wir haben auch ein Tool, um den Fall über längere Zeit zu begleiten, zu beobachten, einzuteilen und objektive Kriterien zu finden, die den Heilungsverlauf abbilden können. Genau. Über allem steht aber das Ähnlichkeitsgesetz. Das ist oft was, was auch Miasmatikern vielleicht auch zu Recht vorgeworfen wird. Also mit der Methode ist, dass sie dann nur noch nach dem Miasmen verschreiben und nicht mehr das Ähnlichkeitsgesetz, also die Arznei, ähnlich zu den Symptomen des Patienten wählen. Das kann ich für die Hughes-Methode, wenn sie korrekt ausgeführt wird, nicht bestätigen, weil am Schluss gebe ich nie ein Mittel, weil es antipsorisch ist, sondern weil es zum Patienten passt. Und wenn der viele Symptome hat, ist das relativ leicht oder vermeintlich relativ leicht. Man hat viele Symptome, auf das man ein Mittel basieren kann und hat dann in der Regel eigentlich, jetzt nach 13 Jahren, auch immer einen Effekt. Ob der dann so toll ist, wie man das gerne hätte und der Patient, ist nochmal eine andere Frage, aber das ist auch nicht Thema dieses Podcasts-Episode. Gerade wenn der dann später wenig Symptome hat oder wenn der einen Krebs hat ohne Symptome oder wenn der angeborene Schwierigkeiten hat ohne individuelle Symptome, dann ist man nochmal froh, kann man diese Miasmen Ass aus dem Ärmel ziehen und sagen, okay, er hat zwar von der Krankheit her eigentlich keine klaren Symptome, da kann ich alles und nichts drauf geben und müsste eigentlich raten, aber er hat als Gesamtkonstitution ein großes psychotisches Thema und dann kann man schauen, welches der großen psychotischen Mittel, da gibt es ja dann, keine Ahnung was, 20 bis 70, je nach wo man guckt. Denn da muss man nicht aus 15.000 Arzneien aussuchen, sondern nur aus 70. Und das macht die Trefferwahrscheinlichkeit, wenn man schon rät, auch wieder deutlich größer. Und in dem Bereich gibt es dann natürlich auch bewährte Arzneien. Oder man hat eben 1, 2, 3 Symptome, die dann ausreichen, zu differenzieren zwischen Thujon, Medurin und Nazulf oder so. Oder zwischen Artium nitricum und Mercurius. Dann kann man dazwischen sauber differenzieren und hat erstaunlich oft in Phasen, wo eigentlich die Homöopathie auf den ersten Blick vielleicht so ein bisschen aufgeschmissen ist, dann wieder Erfolg und kann sich über eine Zeit hin, wo man vielleicht nicht so richtig weiß, was machen, auch wieder behelfen. Und die Patienten sind natürlich dann sehr froh, wenn auch in einer Phase, wo es vielleicht nicht mehr so ganz so schlimm ist wie am Anfang, aber sie auch noch nicht ganz geheilt sind, die Selbstheilungskraft nochmal anregen. Vielleicht nur einen Spezialfall und dann enden wir wirklich für heute. Manchmal gibt es auch, dass bewährte Mittel nicht wirken, also Mittel, die scheinbar passen, gar nicht wirken. Da reden wir von der sogenannten miasmatischen Blockade. Das ist ja erstmal nur ein theoretisches Konzept, dass die Familienanamnese und der Boden so stark ist, dass im Moment auch die Lebenskraft mit einer ähnlichen Arznei nicht mehr angeregt werden kann. Und man sieht es immer wieder, wenn man denn ein Mittel gibt, was indiziert ist dafür, also indiziert für, wenn Arzneimittel nicht indiziert sind, jetzt habe ich mich verheddert in meiner Sprache, wir versuchen es nochmal, also indizierte Arzneien wirken nicht. Also man hat ein Mittel nach dem Ähnlichkeitsgesetz aufgebaut und ausgesucht und will es jetzt verschreiben. Und es wirkt nicht. Dann kann man dieses Miasman-Konzept dafür benutzen, zu schauen, okay, welche miasmatische Blockade aus der Familie kann denn sein? Und da sieht man immer wieder, dass dann bestimmte Arzneien eingesetzt werden können und danach die Konstitutionsarznei, also dieselbe, die vorher keine Wirkung gehabt hat, später wieder wirkt. Das gibt es auch bei Traumasachen, also eine traumatische Blockade der Lebenskraft, aber das sind dann vielleicht detaillierte Feinheiten, aber die wollte ich der Vollständigkeit halber noch erwähnen. Da werden wir, glaube ich, in den nächsten Episoden nicht mehr viel drauf eingehen. Gut, ich glaube, das war auch in Anlehnung an unsere alten Miasmen-Folgen ein ganz okayer Wiedereinstieg. Und nochmal die Überlegung, okay, warum ist das überhaupt ein interessantes Thema? Wir werden, wenn alles klappt, in den nächsten ein, zwei Folgen dann darauf eingehen, warum das für den Patienten auch eine wichtige Sache ist. Das hängt jetzt so ein bisschen davon ab, wie die Interviewreihenfolge uns gelingt mit den Experten. Genau. Und sonst kommt alles ein bisschen durcheinander und verschoben. Und nicht so ganz stringent, wie ich mir das vorgestellt habe. Wir werden es sehen. Gut. Ich wünsche euch alles, alles Gute. Ich hoffe, ihr habt Spaß, ein bisschen mit mir in diesem Miasmen einzutauchen. Ich freue mich auf jeden Fall sehr drauf. Wir werden auch einige neue Experten da hören. Da freue ich mich auch sehr drauf, da neue Leute kennenzulernen in der Homöopathie. Und möchte mich an der Stelle auch nochmal bedanken für die große Unterstützung für meine Geburtstagsfolge, die sehr viel geteilt und gehört worden ist. Es freut mich sehr. Ich hoffe, dass wir da so eine kleine Welle auch wieder auslösen konnten. Und wir da ein bisschen mehr wieder Mut gefasst haben, uns wirklich hinter die Homöopathie zu stellen. Und zwar nicht, weil sie die einzig wahre ist oder die beste oder wir alles könnten und die anderen alle Murks machen oder, ne, sondern einfach, dass wir uns diese tolle Heilmethode in Westeuropa erhalten, wo sie im Moment auf einem sterbenden Ast ist, vielleicht noch nicht gestorben ist, aber auf einem sterbenden Ast ist. Ne. In vielen Ländern ist es entweder gar nicht vorhanden oder verboten in Westeuropa. Osteuropa ist, glaube ich, nicht viel besser. Aber das sind natürlich Zustände für eine Heilmethode, die inzwischen evidenzbasiert ist und klinisch bestätigt ist und grundlagenforschungsmäßig bestätigt ist. Das ist natürlich ein schlimmer Zustand. Und da sie so kostengünstig ist und ja auch eine Erstanlaufstelle sein kann, ist das natürlich schade, dass wir auch diese Möglichkeit, unser Gesundheitssystem zu entlasten, nicht benutzen. Ne? Unabhängig davon, ob man jetzt alles mit Homöopathie machen kann. Ne? Aber die Heilpraktiker im Gesundheitssystem sind nicht die teuren, also auf jeden Fall mal nicht die Homöopathen. Das heißt, wenn wir auch das noch mehr als Erstanlaufstelle etablieren, haben wir auch natürlich für das gesamte Gesundheitssystem deutlich geringere Kosten. Und da die Patienten in der Regel mit dem Homöopathen, wenn sie sich gut verstehen, ne, natürlich sich auch noch mal besser verstanden abgeholt werden, haben wir auch zufriedenere Patienten, die ja dann auch in Kooperation mit dem Arzt bei schwereren Sachen natürlich behandelt werden können. Also dafür nochmal vielen Dank. Alle, die die Geburtstagsfolge noch nicht gehört haben, lade ich ein, sie nochmal zu hören. Da habe ich seit langem mal wieder wirklich viel Werbung für gemacht. Und das ist mir auch tatsächlich ein Anliegen, dass das geteilt wird. Nicht für mich, ne, und meinen Geburtstag. Ich will da keine Glückwünsche oder irgendwelche Geschenke oder meinen. Es geht auch nicht um meinen Podcast, ne, sondern es geht wirklich um das große Ganze. So freue ich mich auch über jeden, der sich noch mehr für die Homöopathie engagiert und zwar ohne zu missionieren. Also das ist kein Aufruf für missionarische Überzeugungsarbeit und Belagerung, sondern für das ganz klare Hinstehen. Ich finde das cool, ich stehe dazu, mir hat das geholfen. Du kannst absolut machen, was du willst, aber ich will da weder angefeindet werden für noch ausgeschlossen werden für meine individuelle Wahl, noch möchte ich da beleidigt werden oder ausgegrenzt, ne? Sondern ich möchte das sagen dürfen, wieder in einer freien, demokratischen Struktur, ne? Wo ich das sagen darf und dazu stehen darf, ohne dass ich mich dafür die ganze Zeit rechtfertigen muss, ne? Weil wir alle, da nehme ich mit rein, sind ja keine Forscher, ne? Wenn uns die Leute dann vorwerfen, ja, das ist ja aber nicht das und das ist ja nicht dies, naja, was kann ich dafür, mir hat es geholfen. Dann müssen wir die Forscher fragen. Und an der Stelle kriegen sie ja alle Antworten. Da kriegt man, dass Homöopathie evidenzbasiert ist, dass es kostengünstig ist, dass 5 von 6 Meter-Studien signifikant positiv sind, dass es Grundlagenstudien gibt, wie auch weiterführende Studien gibt. Ne? Und dann können sie sich ja die Antworten alle holen. Aber wir müssen sie an einem Geburtstag oder beim Friseur oder auf dem Date, wenn wir gefragt werden, was sind wir vom Beruf oder wie haben wir unsere Gesundheitsversorgung aufgestellt, da müssen wir uns da nicht schämen für eine der weltweit beliebtesten alternativen Heilmethoden. Ne? Das finde ich sehr schade, dass das da irgendwie verdrängt wird. Ob jetzt bewusst oder aus welchen Gründen auch immer, weiß ich auch nicht. Aber da braucht es am Schluss uns. Ne? Weil wenn wir alle kollektiv das so einfach hinnehmen, ne, dann wird das irgendwie über kurz oder lang verschwinden. Und wenn es dann weg ist, dann würden wir halt sagen, ja, warum hat denn niemand was gemacht? Aber es braucht uns, ne, uns alle dafür. Da reicht es auch nicht, wenn ich einen Podcast mache, ne, sondern da brauche ich dann zum Beispiel euch, die den teilen. Sehr gut. Jetzt habe ich doch nochmal eine pathetische Sache angehangen, aber es ist halt mein Podcast, gell? Was kann ich dafür? Ah, wenn ich nicht so wäre, wäre es halt auch nicht 460 Folgen lang geworden, gell? Nein, es macht mir immer noch unglaublich Spaß und wünsche euch jetzt auch viel Spaß dabei. Und sonst, wenn ihr bei dem Jasmin aussetzt, kommt doch im Herbst wieder, na, wenn wir Frauenthemen machen. Alles Gute, tschüss.